Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Papst schickt ungewöhnliche Videobotschaft nach Indien. Franziskus hofft auf Fortschritte bei COP28. Und Schweizer Garde erfreut. UNESCO unterstützt Erneuerung der Kaserne. Das und mehr hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano. Herzlich willkommen. Papst Franziskus hat sich mit einer Videobotschaft an die Erzeparchie Ernakulam Angalmali in Indien gewandt, um sie eindringlich zur Einheit zu ermahnen. Ein eher ungewöhnlicher Schritt. In der Erzeparchie weigern sich Katholiken, die Eucharistie in der von der Synode der Syro-Malabaren beschlossenen liturgischen Form zu feiern. Der Papst rief nachdrücklich zur Einheit auf und er betonte, dass eine Hetzkampagne im Gange sei, die von weltlichen Gründen genährt werde. Die Gläubigen sollten nicht denen folgen, die innerhalb oder außerhalb der Kirche zum Ungehorsam drängen. Die größte und älteste Kirche Indiens, eigentlich nach den Worten des Papstes eine Quelle der Freude und des Stolzes für die Weltkirche, ist innerlich zerrissen durch einen Streit. Dabei geht es vordergründig um die Richtung, in der die Priester die Gottesdienste feiern, das heißt, ob sie der Gemeinde oder dem Altar zugewandt sind. Aber Franziskus macht deutlich, dass die wahren Gründe aus seiner Sicht andere seien. Er wisse, dass es Gründe der Ablehnung gäbe, die nichts mit der Feier der Eucharistie oder gar der Liturgie zu tun hätten. Es seien weltliche Gründe, so der Papst abermals, sie kämen nicht vom Heiligen Geist. Wenn sie nicht vom Heiligen Geist kämen, dann kommen sie anderswoher, sagte er wörtlich. Papst Franziskus hat von Rom aus die UN-Klimakonferenz von Dubai, COP28, dazu gedrängt, einen historischen Schritt nach vorn zu tun und sich zu konkreten Maßnahmen durchzudringen.
Das sagte er an diesem Donnerstag zu Botschaftern im Vatikan. Der Heilige Stuhl ist besonders besorgt um die Zukunft unseres gemeinsamen Hauses, vor allem angesichts der Folgen, die der Klimawandel und die Zerstörung von Naturräumen für die schwächsten Mitglieder der Menschheitsfamilie haben können. Papst Franziskus erinnerte daran, dass er gerne selbst an der UNO-Klimakonferenz in Dubai teilgenommen hätte. Möge sie einen historischen Schritt nach vorne gehen und mit Weisheit und Weitsicht auf diese deutlichen Bedrohungen des universellen Gemeinwohls antworten. Wie ich in meiner Rede an die Konferenz bekräftigt habe, ist die Sache dringlich. Die Zukunft aller hängt von dem ab, was wir jetzt entscheiden. Beten wir darum, dass die Verantwortlichen der Nationen gemeinsam konkrete Maßnahmen ergreifen, die uns erlauben, den kommenden Generationen eine Welt zu hinterlassen, die dem fruchtbaren Garten gleicht, den der Schöpfer unserer Fürsorge und Verwaltung anvertraut hat. Franziskus zeichnete bei der Audienz auch mit ein paar schnellen Pinselstrichen eine Skizze der derzeitigen Weltlage. Besonders eingetrübt sei sie, ein, und dieses Bild gebraucht er häufig, dritter Weltkrieg auf Raten. Angesichts der globalen Tragweite der Konflikte ist die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, mit den friedlichen Werkzeugen der Diplomatie umfassende Lösungen für die schweren Ungerechtigkeiten zu suchen, die häufig die Ursache dieser Konflikte sind. Ein Beitrag von Stefan Kempis, Radio Vatikan.
In einer Welt, die umhüllt ist von den Herausforderungen der Gewalt, von Gefühlen der Ausflucht und des Hasses, soll man nicht aufhören, für die Bildung zu arbeiten, die Familie zu unterstützen und die Schönheit der Geschwisterlichkeit zu vermitteln. Das hob Papst Franziskus an diesem Donnerstagvormittag bei einer Audienz für die Vereinigung ANSPI, einem italienischen Verband von Jugendvereinen, hervor. Die Besonderheit des Vereins sei der pädagogische Geist, der in den Oratorien und Jugendclubs zum Ausdruck komme. Daran erinnerte der Papst an diesem Donnerstag bei der Audienz für deren Mitglieder. Der Ausgangspunkt sei der Wert jedes Menschen, der dazu berufen sei, sich mit anderen zu messen, indem er Beziehungen in einer Dimension der Tiefe und Transzendenz pflege. Die Vereinigung ist gemäß eigener Angaben in 1450 Oratorien und Jugendclubs in 13 italienischen Regionen vertreten. Sie ist nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Brescia entstanden. Der Papst ging auf die Ursprünge der Vereinigung ein. Ihr Projekt war prophetisch. Werden Sie nicht müde, es mit Mut und Kreativität voranzutreiben. Mut, um voranzugehen, und Kreativität, um es immer wieder zu erneuern. Die Kirche braucht das, aber auch die italienische Gesellschaft. Er sei dem Verein dankbar, dass die Räume der Unentgeltlichkeit und der Freude offen hielten, fuhr Franziskus fort. Freude ist die beste Medizin. Wenn ein Mensch diese Fähigkeit zur Freude verliert, ist etwas Schlechtes in ihm. Das ist wichtig, Freude. Der heilige Philipp Neri wiederholte gern, seid fröhlich. Christen können nicht traurig sein. Das Evangelium ist Freude, Hoffnung, Licht, die Verkündigung des Heils. Und das ist verbunden mit der Erfahrung der Unentgeltlichkeit, des sich Verschenkens. Papst Franziskus ist erschüttert über die nicht endende Tragödie des Krieges. Bei einer Audienz mit der Fokularbewegung, die seit 80 Jahren für Frieden und Geschwisterlichkeit in der Welt arbeitet, sprach der Papst über seine Besuche auf Soldatenfriedhöfen.
Chiara Lubick hatte die Fokularbewegung 1943 unter den Bomben des Zweiten Weltkriegs gegründet. Bis heute hätten die Kriege nicht aufgehört. Und wir sind uns dieses Dramas des Krieges nicht bewusst, sagte Franziskus von seinem Redemanuskript abweichend. Ich gestehe Ihnen hier etwas. Als ich 2014 nach Redipulia zum 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges fuhr, sah ich diesen Friedhof und ich habe so geweint. So viel Zerstörung. Und jeden 2. November gehe ich zu einer Feier auf einem Friedhof hier. Das letzte Mal auf den amerikanischen Friedhof. Und auf den Grabsteinen habe ich das Alter der Soldaten gelesen. 22, 24, 18, 30. Alle gebrochene Leben. Alle. Für den Krieg. Und der Krieg hört nicht auf. Und im Krieg verliert jeder. Alle. Nur die Waffenhersteller gewinnen. Und wenn in einem Jahr keine Waffen hergestellt würden, dann würde der Hunger in der Welt aufhören. Es ist schrecklich. Wir müssen über dieses Drama nachdenken. Ausdrücklich lud Franziskus die Angehörigen der Fokularbewegung dazu ein, nicht nachzulassen in ihrem Einsatz für den Frieden. Die Sehnsucht nach Einheit sei auch nach 2 Jahrtausenden Christentum wie ein gequälter Schrei nach einer Antwort, formulierte der Papst. Chiara Lubick hörte ihn während der Tragödie des Zweiten Weltkriegs und beschloss, ihr ganzes Leben dafür einzusetzen, dass dieses Testament Jesu, alle sollen eins sein, verwirklicht werden konnte. Mehr denn je brauche die von Konflikten zerrissene Welt heute Handwerker der Geschwisterlichkeit und des Friedens unter den Menschen und Nationen, fuhr Franziskus fort. Chiara Lubick habe das klar erkannt und das Hauptziel der Fokularbewegung bei der Pfingstvigil in St. Peter 1998 so beschrieben. Liebe sein und sie verbreiten. Wir wissen, dass nur aus der Liebe die Frucht des Friedens hervorgeht, sagte Franziskus seinen Gästen. Deshalb bitte ich euch, Zeugen und Baumeister des Friedens zu sein, den Christus mit seinem Kreuz erreicht hat, indem er die Feindschaft besiegte. Der Fokularbewegung gehören in 180 Ländern heute rund 140.000 Mitglieder an. Präsidentin, die zweite nach Chiara Lubick, ist seit 3 Jahren die gebürtige Israelin Margaret Karam, eine arabische Christin. Der Name der Fokularbewegung bezieht sich auf die Feuerstelle, italienisch Focolare, die in der Zeit vor der Zentralheizung der Mittelpunkt jeder Wohngemeinschaft war. Gudrun Seiler, Radio Vatikan.
Da der Vatikan Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist, hat sich auch ein Beratergremium der UN-Einrichtung zur Erneuerung der Kaserne der Schweizer Garde geäußert. Die Pläne haben nun eine entscheidende Hürde genommen, denn das Welterbezentrum der UNESCO sagt Ja zum Vorprojekt. Künftig soll die Kaserne losgelöst von dem Passetto sein und die bisherige Fassade in Richtung Italien soll bestehen bleiben. Baubeginn ist für 2026 angesetzt. Der UNESCO-Bericht ist der Ansicht, dass die Aufwertung der historischen Stätten, die derzeit in den Kasernenkomplex integriert sind, also der als Geheimgang, Fluchtweg Richtung Engelsburg bekannte Passetto und das Tor Porta Sancti Petri sowie die Wiederherstellung der Via del Pellegrino einen Mehrwert für das vorgeschlagene Projekt darstellen. Der Passetto und die Porta müssen ebenfalls restauriert werden. Dies gehöre jedoch nicht zu den Aufgaben der Stiftung, heißt es in einer Mitteilung von diesem Donnerstag. Nun könne 2024 mit der Detailplanung begonnen werden, so der Präsident der Stiftung der Kasernenbau, Jean-Pierre Roth.
Die Fassaden werden nicht das Gebäude reduziert, die Raumfläche der Gebäude reduziert. Was die Raumfläche der Gebäude reduziert, ist die Trennung zwischen Passetto und Kaserne. Und dafür haben wir das Projekt Lex angepasst. Wir hatten am Anfang für alle Garden Einzelzimmer vorgesehen. Wir haben jetzt vorgesehen Doppelzimmer für die Rekruten und Einzelzimmer für die Garden, Studio für die Unteroffizier und Wohnung für Garden in Familien.
Die Kaserne wird somit vom mittelalterlichen Fluchtgang losgelöst, um diesen besser zur Geltung zu bringen. Pia Durisch von den Architekten des Kasernenneubaus erläutert.
Im Moment der Passetto ist zusammengebunden mit der Kaserne. Eine Kaserne, die wurde in verschiedene Jahre gebaut, also seit 1860 und dann immer mehr weiter. Aber das Problem ist auch, dass einmal war der Passetto frei. Und dies ist ein Wille auch von der Vatikan, die er will, und von der UNESCO, darauf besser man sieht. Aber es ist auch ein Schutz für die Passetto, weil jetzt, wie es ist ein bisschen gestanden, die Kaserne, es ist wirklich gebunden, nicht gut, Erdbebensicherheit, also dieses Thema ist sehr wichtig. Und der Passetto, wollen wir sagen, es ist sehr wichtig. Und im Moment, er ist, tra virgolette, in Gefahr. Also wenn etwas passiert, haben wir auch Probleme. Und deswegen, weil wir müssen renovieren, wir müssen diese neue, das beste Lösung für beides ist wirklich, dass wir ein bisschen Rückstand nehmen und dass wir können sehr gut restaurieren, also der Vatikan wir so, und wir sind wirklich unabhängig. Also es wird statisch, es wird alles, also es wird sicher die beste Lösung. Diese Lösung wurde auch sehr gut von der UNESCO gefunden und sie haben uns gesagt, geht hier weiter deswegen.
Seit 20 Jahren arbeitet die Psychologin Maria Lourdes Alvarez in der Flüchtlingshilfe des kolumbianischen Bistums Apartado in der Region Uraba auf einer der meistfrequentierten und gleichzeitig gefährlichsten Fluchtrouten der Welt, dem sogenannten Darién Gap. Was sie in dieser Zeit beobachtet hat, sei deprimierend, erklärt die Projektpartnerin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat.
Die Zahl der Migranten hat enorm zugenommen. Vor allem sind es Venezolaner, doch es sind Ecuadorianer und Peruaner dabei. Aber vor allem der Zustand der Venezolaner ist deprimierend, wegen der extremen Armut, der Degradierung der Menschen. Es sind jene, die aus der untersten Gesellschaftsschicht kommen. Sie kommen zu Fuß. Es sind jene, die auf der Straße leben. Sie haben nichts, kein Dach über dem Kopf, nichts zum Essen. Sie betteln, sie werden betrogen, beraubt. Diese Migration aus Venezuela und ganz Südamerika hat es schon immer gegeben. Aber seit der Covid-Pandemie sind die Zahlen exponentiell gestiegen. Die Zahl der Venezolaner hat sich von 2022 auf 2023 verdoppelt. Und der Grund dafür ist die US-amerikanische Einwanderungspolitik.
Im Mai dieses Jahres ist der Artikel 42 der US-Einwanderungs- und Asylpolitik ausgelaufen. Diese Regelung ermöglichte es, potenziell infizierte Menschen von der Einreise in die USA abzuhalten. Während der Corona-Pandemie wurde im März 2020 die Grenzschutzpolizei unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump explizit angewiesen, diese Regel rigoros anzuwenden. Viele der Migranten aus Mittel- und Südamerika hatten sich durch den Wegfall dieser Regelung bessere Chancen für eine Aufnahme in den USA erhofft. Jetzt sind sie aber zunehmend desillusioniert.
Viele der Migranten wurden von dieser Nachricht überrascht und blieben zwischen den Darien und der Grenze hängen. Oft haben sie unklare Informationen oder sie schenken dem keinen Glauben. Ihr Ziel ist die Migration. Ihr einziger Wunsch ist eine Verbesserung ihrer Lebensqualität, ein humaneres Leben. Es sind nicht nur die materiellen Umstände, sondern auch der Hunger. Und wenn sie die Grenze erreichen, dann hoffen sie auf ein Wunder. Im vergangenen Jahr hatte sich die Lage etwas beruhigt. Doch im Februar kamen sie wieder in Massen. Und jetzt schätzt man, dass etwa 428.000 Migranten in diesem Jahr über den Tapón del Darién übersetzen werden.
Der Darién Gap gilt als eine der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt. Zwischen Kolumbien und Panama gibt es keine Wege oder Straßen, um von Südamerika nach Mittelamerika und dann weiter in die USA zu gelangen. Viele stranden in Necoclí, einer kleinen Stadt mit rund 45.000 Einwohnern am Golf von Uraba. Das Ziel ist etwa 5.000 Kilometer entfernt. Nachdem die Fluchtrouten nach Europa über Land immer schwieriger wurden, versuchen selbst Migranten aus Afrika, dem Nahen Osten bis Afghanistan ihr Glück durch dieses Dschungelgebiet, das nur per Boot überwunden werden kann. Verlässliche Zahlen über die Migranten gibt es von den Behörden weder auf kolumbianischer noch auf panamaischer Seite. Die Route wird verglichen mit der Fluchtroute über das Mittelmeer mit ähnlich hohen Opferzahlen. Denn auf der Route kreuzen sich die Schlepper mit den Migranten, mit Waffen- und Drogenhändlern. Migranten geben den Schleppern immense Geldsummen, um nach Norden in die USA zu kommen. Die Angaben über die Kosten schwanken je nach Ursprungsland zwischen 5.000 und 10.000 Dollar. Mit dem Risiko sind auch die Preise ins Unermessliche gestiegen. Warum vertrauen die Menschen ihr Schicksal den Schleppern an?
Es ist keine Frage des Vertrauens, sondern der Verzweiflung. Da sind die illegalen Waffenhändler, die Paramilitärs. Wer würde denen vertrauen? Und es geht nicht nur um eine Verbesserung des eigenen Lebens, vielmehr um ein besseres Leben für die Kinder. Die Migranten vertrauen auf keinen Führer. Was sie wollen, ist an einen bestimmten Ort kommen, koste es, was es wolle. Sie machen sich auf den Weg, weil ihnen ihr Heimatland keine Garantien gibt, nicht auf ein Auskommen, weil ihre Rechte nicht geschützt werden. Wir als Kirche geben eine humanitäre Antwort, so wie es Papst Franziskus bei der Synode gefordert hat. Wir sind Synode. Wir helfen mit Medikamenten, mit Lebensmitteln. Wir sind dabei, mit Unterstützung von Adveniat eine Migrantenherberge in Necoclí zu bauen. Ich sehe unsere Aufgabe als Kirche auch darin, denen zuzuhören, die alles verloren haben. Ich meine nicht nur den materiellen Verlust. Die Menschen verlieren ihre Identität. Wir stehen ihnen emotional zur Seite. Die, die hier bei uns ankommen, werden sich bewusst, dass die USA nicht das ist, was sie sich vorgestellt haben. Einige, sicher nicht die Mehrheit, sagen uns, wenn Kolumbien ihnen eine Garantie geben würde auf Arbeit, dann würden sie in Kolumbien bleiben oder in einem anderen zentralamerikanischen Land. Sie sehen, dass die USA nicht unbedingt das sind, was sie brauchen.
Seit des jahrzehntelangen Konfliktes mit den Guerillas gibt es in Kolumbien Millionen von Binnenflüchtlingen. Ist der Staat überfordert? Sind die Behörden überhaupt an einer Regelung interessiert?
Una de las grandes problemáticas que tenemos, el Estado no ha estado.
Der Staat überlässt alles der Kirche und den Hilfsorganisationen. Wir müssen die Menschen retten. Das ist das Wichtigste. Da gibt es auch keine Unterschiede zwischen Glaubensrichtungen und Kirchen. Die Kirchen kooperieren, um zu helfen. Jeder ist willkommen.
Für Radio Vatikan, Brigitte Schmidt.
Und damit endet diese Sendung. Aus dem Studio in Rom verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.